Assekurata Podcast. Unsere Informationen schaffen Werte. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind beim Assekurata Podcast. Mein Name ist Markus Kruse, Geschäftsführer der Assekurata. Und heute möchte ich über das Thema des Klimawandels sprechen. Dazu habe ich einen Gast eingeladen, und zwar Herrn Oliver Benz. Herr Benz ist unser Nachhaltigkeitsexperte in der Assekurata. Auf der einen Seite verantwortet er als leitender Analyst die Durchführung von den Ratingprojekten im Bereich Nachhaltigkeit. Auf der anderen Seite ist er aber auch für uns intern als Nachhaltigkeitsbeauftragter tätig. Hallo Oliver.
Vielen Dank für die Einladung, Markus. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, mit dir über das spannende Thema Klimawandel sprechen darf und auch von meiner Seite ein Hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Oliver, beim Stichwort Klimawandel ist man gedanklich, wie ich finde, mal sehr schnell bei dem Thema Großschadenereignisse, wie zuletzt jetzt beispielsweise bei dem Sturmtief Bernd. Worüber wir uns ja heute unterhalten wollen, ist aber eher die ganz praktische Frage, wie muss sich die Branche eigentlich auf dieses Thema einstellen? Daher meine erste Frage, wenn wir uns darüber unterhalten wollen, von was für einem Szenario gehen wir eigentlich da aus? Was ist aus deiner Sicht so wirklich das Wesentliche unter dem Stichwort Klimawandel, worauf sich die Branche einstellen muss?
Ja, es gibt ja sehr viel Forschung dazu zum Thema Klimawandel. Der Weltklimarat, auf Englisch IPCC, also Intergovernmental Panel on Climate Change, der publiziert dazu auch in mehrjährigen Abständen sogenannte Sachstandsberichte, wo dann der aktuelle Stand der Forschung zusammengefasst wird. Und das sind auch wirklich Aussagen, die für die ganze Gesellschaft relevant sind, aber auch die Versicherungsbranche. Wenn man sich diese Reports mal anschaut, der letzte Sachstandsbericht, der kam im August letzten Jahres raus. Und da wurde der aktuelle Stand der Forschung eben zusammengefasst. Wenn man da mal ein paar Hauptaussagen ableiten möchte, dann kann man einerseits sagen, dass das Ausmaß der jüngsten klimatischen Veränderungen wirklich beispiellos ist im Verhältnis zur Vergangenheit. Also im Jahr 2019 war die atmosphärische CO2-Konzentration beispielsweise so hoch wie seit mindestens 2 Millionen Jahren nicht mehr. Und auch die globale Oberflächentemperatur, die steigt nach und nach. Es wird vermutet oder es wird geschätzt, Basis dieser Forschung, dass wir bereits einen globalen Temperaturanstieg von ungefähr 1 Grad Celsius haben im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. Das heißt, wenn man jetzt an das Pariser Klimaabkommen denkt und an die 2-Grad-Verpflichtung, man möchte ja sogar idealerweise nur 1,5 Grad Erwärmung haben, dann hat man da eigentlich schon einen großen Teil von zurückgelegt, muss man sagen, von dieser Erwärmung. Und ja, das sieht man auch jetzt schon. Bereits jetzt können wir sehen, dass die Wetterextreme zunehmen. Du hast ja den Sturm von letztem Sommer schon angesprochen, der ein Großschadenereignis war für die Versicherungswirtschaft. Das wird weiter zunehmen. Wir sehen jetzt schon, dass vor allem die Hitzeextreme zugenommen haben. Da sind die Häufigkeiten seit den 1950er Jahren wirklich deutlich gestiegen. Und auch Dürren und Stürme und Starkregenereignisse haben zugenommen. Also vereinfacht kann man sagen, Wetterextreme nehmen bereits heute zu. Und wenn wir dann einmal in die Zukunft schauen, das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Blick für die Branche, dann sehen wir, dass das Ganze natürlich nicht besser wird. Der Weltklimarat hat in seinem Bericht dort verschiedene Szenarien einmal zusammengefasst und betrachtet. Man spricht dort von verschiedenen Grad-Szenarien, also beispielsweise in einem 1,5 Grad-Szenario würde es uns gelingen, die Klimaerwärmung, die Temperaturerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und in einem eher unkontrollierten Szenario von beispielsweise 4 Grad hätten wir eben eine 4 Grad Erwärmung. Und das bringt natürlich ganz verschiedene Folgen mit sich. Es wird simuliert, dass bei einer mittleren globalen Erwärmung von 4 Grad das Risiko eines 10-Jahres-Ereignis im Hinblick auf Hitzewellen, dass sich das um den Faktor 10 verschärfen würde. Also vereinfacht gesagt, wir hätten sozusagen jedes Jahr eine 10 Jahre Hitzeswelle. Das heißt, diese Risiken, die eigentlich sehr, sehr selten auftreten sollten, ähnliches gilt dann für Niederschläge bzw. Dürren, die treten viel häufiger auf. Und das ist nicht nur für dieses 4-Grad-Szenario so, auch für ein 2-Grad-Szenario, was man ja gerade auf Basis der aktuellen Politik nicht mal erreichen würde. Auch da käme es zu wesentlich mehr Hitzeereignissen und auch die Niederschläge und die Dürren, die würden ungefähr doppelt so wahrscheinlich werden, wenn man da in diese extremen Ereignisse reinguckt.
Erstmal vielen Dank für die Einordnung. Ich finde gerade das Zahlen, das Thema ein bisschen was greifbarer machen an der Stelle. Aber jetzt lass uns mal auf die Branche schauen. Wie bereitet sich unsere Branche jetzt darauf vor?
Ja, die Versicherungswirtschaft muss man zunächst mal einordnen. Die ist natürlich auf verschiedene Arten betroffen. Einerseits natürlich der Versicherungsbestand. Also wie schon gesagt, wenn wir an den Sturm letzten Sommer denken, sind natürlich die Versicherungsbestände betroffen. Vor allen Dingen in der Sachversicherung ist das Thema sehr relevant. Aber auch die Kapitalanlagen der Versicherer sind betroffen. Denn wenn wir Wetterextreme haben, dann entstehen dadurch Schäden. Und diese direkten Schäden im Zusammenhang mit den Wetterereignissen betreffen dann eben auch die Anlagen der Versicherer. Bei diesen direkten Schäden spricht man im Übrigen von physischen Risiken des Klimawandels. Daneben gibt es aber auch noch transitorische Risiken, die beispielsweise entstehen durch politische und technologische Veränderungen. Also wenn jetzt beispielsweise die Politik eine hohe CO2-Steuer einführen würde, dann betrifft das natürlich die kohlenstoffintensiven Geschäftsmodelle und würde denen schaden. Und Branchen, die stark von fossilen Energieträgern abhängen, die könnten dann entsprechend aussterben und unter Kapitalanlagegesichtspunkten dann sozusagen als Stranded Assets enden. Deswegen ist es für Versicherer sehr relevant, beide Risikoarten zu betrachten, sowohl die physischen Klimarisiken als auch die transitorischen Klimarisiken.
Okay, heißt also mit anderen Worten, das Thema ist deutlich komplexer als gedacht. Gibt es da schon Erkenntnisse zu, dass man irgendwo es gewichten kann? Also was die Auswirkungen anbetrifft, sind es eher im Prinzip die physischen Risiken, sind es eher die transitorischen Risiken, die dann irgendwann zum Buche schlagen?
Das hängt ganz von dem Szenario ab. In einem Szenario, wo die Politik sehr ambitioniert reagiert, also eher einem 1,5 oder 2 Grad Szenario, da wären es eher die transitorischen Risiken, die dann eine große Rolle spielen, weil die Politik sehr schnell versuchen würde, das Wirtschaftssystem umzustellen. Wenn man jetzt gar nicht reagiert oder zu wenig macht und wir eher auf ein 3 oder 4 Grad Erwärmungsszenario hingehen würden, dann sind es eher die physischen Klimarisiken, die eine große Rolle spielen, sowohl für die Kapitalanlage als auch für die Bestände.
Wenn wir in unserer Branche von Risiken sprechen, dann ist man immer relativ schnell auch im Management dieser Risiken und man denkt direkt entsprechend an Modelle, wenn man über Risiken spricht. Wie verhält sich das denn? Was hat die Branche da jetzt im Prinzip als Aufgabe? Was macht sie im Risikomanagement?
Für die BaFin ist das Thema natürlich auch sehr wichtig. Die haben 2019 beispielsweise ein erstes Merkblatt rausgegeben zu dem Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken. Und da wurde einerseits empfohlen, dass Nachhaltigkeitsrisiken in bestehende Risikoarten übersetzt werden sollen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel physische Risiken im Bestand, also im Versicherungsbestand betrachtet, dann soll das als Teil der versicherungstechnischen Risiken angesehen werden. Andersrum der Kapitalanlage können diese Risiken als Marktpreisrisiko betrachtet werden. Das heißt, Versicherer sollen keine neuen Risikokategorien oder Risikoarten aufmachen. Sie sollen vielmehr sensibilisiert werden, dass sie innerhalb der bestehenden Risikoarten diese Nachhaltigkeitsaspekte besser identifizieren und dann natürlich auch besser steuern. Also dieses Merkblatt ist ein Stück weit als Orientierungshilfe zu verstehen und als Sensibilisierung vor allen Dingen, dass Nachhaltigkeitsrisiken wirklich systematisch identifiziert werden und dann eben auch gesteuert werden durch bestimmte Maßnahmen, die Versicherer da ergreifen können.
Sagt die BaFin denn auch ganz konkret was zum Thema Klimarisiken? Also wenn es eine Orientierung sein soll, kann ich daraus ganz konkret etwas ableiten?
Es gibt bestimmte konkrete Empfehlungen. Also die BaFin geht einerseits zum Beispiel auf die Geschäftsführung, auf die Schlüsselfunktionen ein, beispielsweise die versicherungsmathematische Funktion. Die sollen sich für das Thema sensibilisiert werden und sich gegebenenfalls auch weiterbilden. Aber der Schwerpunkt der BaFin liegt auf dem Risikomanagement. Wie gerade schon angesprochen, sollen Prozesse zur besseren Identifikation eingeführt werden. Und ganz konkret wird das Thema Klimarisiken auch in den Fokus genommen. Da sollen Versicherer zukünftig sogenannte Szenarioanalysen bzw. Stresstests durchführen. Solche Stresstests, die kennt man bereits aus Solvency II. Da werden ja die Solvenzbilanzen der Versicherer auch unter bestimmten Stressszenarien betrachtet. Was passiert zum Beispiel, wenn jetzt die Zinsen um 50 Basispunkte steigen? Oder was passiert bei einer starken Zinssenkung oder einem Rückgang des Neugeschäfts? Also solche Stressszenarien sind für die Versicherer jetzt grundsätzlich nichts Neues. Und hier sollen jetzt Klimaszenarien betrachtet werden. Ja, und das bringt für die Versicherer erstmal zwei Schwierigkeiten mit sich oder Herausforderungen mit sich. Denn zum einen gibt es für solche Szenarien keine historischen Daten. Das heißt, die Auswirkungen sind relativ unklar. Zum Vergleich, wenn die Zinsen stark steigen oder sinken, dann kann ich relativ genau abschätzen oder prognostizieren, was beispielsweise mit den festverzinslichen Wertpapieren in meinem Kapitalanlageportfolio passiert, weil es dort bestimmte Pricing-Modelle für gibt. Wenn jetzt aber die globale Durchschnittstemperatur um 2 Grad steigt, dann sind die Auswirkungen hinreichend unbekannt. Und der andere Aspekt ist der Zeithorizont. Denn bei Solvency II schaut man tendenziell eben auf kürzere Zeithorizonte. Bei der quantitativen Betrachtung ist ja immer der Einjahreszeitraum relevant für die Solvenzbilanz. Allerdings ist Klimawandel natürlich ein Thema, was eher langfristige Zeithorizonte beinhaltet. Und das ist dann zum einen der lange Zeitraum und zum anderen auch die unbekannten Eintrittszeitpunkte der Risiken. Wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt transitorische, es gibt physische Risiken, die treten auch zu verschiedenen Zeitpunkten ein. Man kann sich vorstellen, dass die transitorischen Risiken eher früher eintreten als später. Denn die Politik muss ja jetzt agieren, um die Zukunft eben zu verändern in der Hinsicht. während die physischen Risiken eher am langen Ende kommen. Da ist es durchaus denkbar, dass die am Ende des Jahrhunderts in voller Wucht eintreffen oder dort auch stärker werden. Deswegen muss man als Versicherer jetzt wirklich ein Stück weit die Perspektive noch mal wechseln in diesen Stresstests und eher längere Zeiträume in den Fokus nehmen.
Wenn ich dir so zuhöre, klingt das aber nach meiner Auffassung alles noch recht freiwillig.
Das ist zum jetzigen Zeitpunkt genau noch ein Stück weit freiwillig. Dieses Buffin-Merkblatt ist wie gesagt eher eine Orientierungshilfe. Wir sehen aber jetzt, dass auch die EIOPA sich da zunehmend positioniert. Die EIOPA ist die Europäische Versicherungsaufsichtsbehörde. Die hat sich in einem Consultation Paper, so heißen diese Papiere, die immer rausgegeben werden, dazu positioniert und empfiehlt, dass mindestens zwei langfristige Klimaszenarien gerechnet werden. Ein Unter-2-Grad-Szenario und ein Über-2-Grad-Szenario. Und dabei sollen eben die langfristigen Folgen des Klimawandels betrachtet werden. Es wird ebenfalls empfohlen, wenn die Unternehmen noch nicht in der Lage sind, diese Szenarien quantitativ zu rechnen, dass man zumindest mal einen qualitativen Ansatz wählt, wo dann Risikotreiber identifiziert werden und die Zusammenhänge dann einfach besser verstanden werden können. Auch die Empfehlungen der EIOPA sind jetzt zunächst noch nicht rechtlich bindend. Allerdings wurden diese Empfehlungen in Teilen in den Entwurf für die Ergänzung der Solvency II-Richtlinie aufgenommen. Es gibt ja ein Solvency II Review, wo die ganzen Regelungen zu Solvency II nochmal auf den Prüfstand kommen und ergänzt werden. Und Teil dieses Solvency II Reviews soll eben auch das Thema der Nachhaltigkeit werden. Und in diesem ersten Entwurf, den es mittlerweile gibt für die Solvency II-Richtlinie, da wurde auch ein Artikel aufgenommen über die Analyse von Klimarisiken. Der sagt zum aktuellen Stand, dass zunächst geprüft werden muss, ob es wesentliche Klimarisiken gibt für die Versicherungsunternehmen und dass diese dann auch analysiert werden sollen, wenn diese Risiken wesentlich sind, unter den angesprochenen zwei langfristigen Klimawandelszenarien. Also einmal unter 2 Grad und einmal über 2 Grad. Sprich, das, was die EIOPA da empfohlen hat, das wurde auch jetzt aufgegriffen und in diesen Gesetzesentwurf für die Solvency II-Richtlinie integriert.
Ich hatte es eben in meiner Einleitung schon so gesagt, habe auch direkt das Beispiel Sturmtief Bernd gebracht. Also es wird das Thema Klimawandel auf die Schadenunfallversicherung bezogen an der Stelle. Aber das ist es ja nicht alleine. Also man kann ja durchaus jetzt auch nochmal ein bisschen was in die Sparten reinschauen, zu sagen, wie sind die eigentlich davon betroffen? Das heißt, wie beschäftigen sich eigentlich Lebens- und Krankenversicherer mit diesem Thema?
Das ist eine sehr gute Frage, die sich auch der Markt gerade ein Stück weit stellt. Ich hatte ja gerade schon angesprochen, das Thema Wesentlichkeit, also Versicherungsunternehmen sollen zunächst prüfen, ob es wesentliche Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel gibt. Ich denke, die Frage ist für Schadenunfallversicherer relativ schnell beantwortet, dass es durchaus Sparten gibt dort, in denen man sich befassen muss mit dem Thema des Klimawandels. Für Lebens- und Krankenversicherer ist das weniger trivial. Man kann aber durchaus sagen, dass zumindest im ersten Schritt dann einmal begründet werden muss, warum Klimarisiken nicht wesentlich sind. Das heißt, kein Versicherer kann sich jetzt einfach raustun und sagen, das spielt für uns alles keine Rolle. Sie müssen es dann zumindest begründen. Die Deutsche Aktuarvereinigung hat sich da beispielsweise auch zu geäußert und letzten Dezember eine Pressemitteilung veröffentlicht. Dort haben sie dann konkret Bezug genommen auf die Rolle von Kranken- und Lebensversicherern in Bezug auf den Klimawandel und dort auch Beispiele gebracht, wie diese Versicherer eben betroffen sein könnten. Beispielsweise könnten Hitzewellen, die ja wie anfangs angesprochen vermehrt auftreten werden in Zukunft, die könnten zu einem Anstieg von Todesfällen führen. Es wird auch wahrscheinlich eine höhere Anzahl von Sonnentagen geben, damit dann eine erhöhte UV-Einstrahlung. All das wirkt sich dann auf die Blühzeiten von Pflanzen aus und generell auf die Flora und Fauna. Also wenn sich die ganze Umwelt verändert, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf uns Menschen. Also durch die erhöhte UV-Einstrahlung beispielsweise könnte das Hautkrebsrisiko steigen. Es könnten neue tropische Krankheiten und Epidemien hierzulande begünstigt werden. Also all solche Faktoren sind da durchaus zu betrachten. Dann gibt es natürlich aber auch gegenläufige Effekte. Da ist wieder das Stichwort Transition. Wenn Menschen jetzt zum Beispiel weniger Fleisch essen, sich gesünder ernähren und die Luftqualität in den Städten besser wird durch eine geringere Feinstaubbelastung, dann kann das auch positiv wirken auf die Gesundheit.
In der Summe hört sich das für mich so an, dass es wirklich extrem schwer greifbar ist für die Unternehmen zu sagen, wie kann sich ein solches Szenario auswirken in all seinen Facetten. Gibt es an der Stelle eigentlich irgendeine Hilfestellung für die Gesellschaften?
Ja, es ist, wie gesagt, großes Diskussionsthema, gerade in der Branche, gerade dieses Thema der Wesentlichkeit. Die EIOPA hat dazu auch im Dezember letzten Jahres ein Papier veröffentlicht, wo es genau um diese Wesentlichkeitsanalyse geht. Das soll ein Stück weit als Orientierung und Hilfestellung auch dienen. Da wird vorgeschlagen, sich erstmal mit den einzelnen physischen und transitorischen Risiken überhaupt auseinanderzusetzen und diese dann in die angesprochenen Risikoarten der einzelnen Sparten zuzuordnen. Daraus soll dann die Wesentlichkeit abgeleitet werden für einzelne Assetklassen und auch für einzelne Versicherungssparten. Die werden da auch recht konkret, denn diese Wesentlichkeitsanalysen werden anhand von zwei Beispielunternehmen einmal durchgeführt, einem Lebensversicherer und einem Nicht-Lebensversicherer. Und um da konkret mal einige Beispiele zu nennen, klar, beim Sachversicherer oder beim Nicht-Lebensversicherer sind natürlich die Klimarisiken im Großen und Ganzen relevanter, wenn wir uns da die Assets und die Liabilities anschauen auf beiden Seiten, gerade natürlich die physischen Klimarisiken für den Versicherungsbestand. Aber auch bei dem Lebensversicherer sehen wir, dass da die transitorischen Risiken beispielsweise für Unternehmensanleihen auf Seiten der Assets eben als wesentlich eingeordnet werden. Und auch langfristige physische Risiken auf Seiten des Versicherungsbestandes werden da als wesentlich betrachtet. Das heißt, wenn es nach der EIOPA geht und nach diesem Beispielszenario, dann sind diese Nachhaltigkeitsaspekte und Klimarisiken eben durchaus auch relevant für Personenversicherer. Und ja, um es zusammenzufassen, kann man, glaube ich, sagen, dass sich Versicherer wirklich spartenübergreifend mit diesen Themen beschäftigen müssen und dass auch Lebens- und Krankenversicherer sich da nicht einfach abwenden können und sagen können, das interessiert uns alles nicht. Wenn sie keine Szenarioanalysen durchführen, dann müssen sie zumindest im Rahmen dieser Wesentlichkeitsprüfung dafür auch eine Begründung abliefern.
Oliver, jetzt noch eine letzte Frage nach der Theorie. Hast du denn schon mal ganz praktisch eine solche Szenarioanalyse irgendwo in einem Versicherungshaus gesehen? Also wie weit ist die Branche? Rechnet sie schon oder steht sie da noch in den Anfängen?
Ja, es ist eine gute Frage. Also die Branche arbeitet da unserer Einschätzung nach mit Hochdruck dran an diesen Szenarioanalysen, steht da aber noch relativ am Anfang. Viele haben noch keine konkreten Modelle entwickelt. Wir haben einzelne Versicherer gesehen, die da in einzelnen Sparten schon konkret etwas machen. Einige machen das qualitativ erstmal und versuchen, wie gesagt, diese bestimmten Treiber zu identifizieren, die Zusammenhänge besser zu verstehen. Erste Versicherer haben da auch quantitativ schon etwas gemacht, zumindest mal für einzelne Szenarien. Also wir sprechen da wirklich von einem Szenario, was dann teilweise gerechnet wird. Die BaFin hat dazu auch Ende letzten Jahres eine Umfrage durchgeführt, die ganz interessant war. Dort haben knapp 70% der Versicherer angegeben, noch keine Stresstests durchgeführt zu haben. Das heißt, die Branche steht da durchaus noch ganz am Anfang. Und man sieht auch, 50% bereiten aktuell Stresstests vor. Das heißt, vieles dort gerade in Bewegung. Der Fokus liegt da ganz klar auf den physischen Klimarisiken, wenn man sich diejenigen anschaut, die eben schon analysiert haben. Gleichzeitig bedeutet das, dass Szenarien mit erhöhten transitorischen Risiken, wie zum Beispiel ein 1,5-Grad-Szenario, in dem die Politik jetzt kurzfristig sehr, sehr viel umstellen müsste, dass das vergleichsweise wenige Versicherer rechnen oder auch betrachten. Und ich glaube, gerade da müssen Versicherer auch aktiv werden, denn einerseits ist das ja das eigentlich politisch gewollte Szenario. Also wir wollen ja diese 1,5 Grad bzw. maximal 2 Grad Erwärmung auch erreichen. Und andererseits ist das ja auch das Szenario, wo die transitorischen Risiken im Fokus stehen, die jetzt auch eher kurzfristig eine größere Rolle spielen für die Versicherer als die physischen Risiken, die natürlich auch extrem wichtig sind und extrem verheerend sein können, aber wahrscheinlich auf der Zeitachse eher weiter hinten stehen. Das heißt, Versicherer müssen sich wirklich mit beiden Risikogruppen auseinandersetzen, sowohl mit den physischen als auch mit den transitorischen Risiken. Gerade im Bereich der transitorischen Risiken ist es noch weniger greifbar für Versicherer und noch schwieriger, dort konkrete Folgen abzuleiten.
Vielen Dank. Ich finde, zwei Punkte sind aus unserem Gespräch ganz deutlich hervorgegangen, wenn ich mich mal zurückbesinne an deine Antwort auf das Thema Klimawandel. Auf der einen Seite, dass es wirklich eine Notwendigkeit gibt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist wirklich ein sehr realistisches Szenario, was du da gezeichnet hast. Und auf der anderen Seite die Komplexität, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich finde, die ist immens. Du hast das, wie ich finde, sehr gut uns erklärt. Auf der einen Seite danke an dich für Rede und Antwort und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von meiner Seite vielen Dank an Sie für die Aufmerksamkeit. Bedanke mich ganz herzlich, wünsche Ihnen alles Gute und ja, sage Tschüss.
Vielen Dank, Tschüss zusammen.
Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie nichts verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch gerne auf einer der gängigen Podcast-Plattformen und hinterlassen uns eine positive Bewertung. Diesen Podcast und alle weiteren Folgen finden Sie unter assicurata.de. Hören Sie in 2 Wochen gerne wieder rein. Bis dahin bleiben Sie gesund. Ihr Markus Kruse.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.